Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 409.
Deutschlandradio Kultur. Halb zwei, willkommen zum Entdeckertag im Kakadu mit Johannes. Was war das für eine Woche? Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten von euch Fasching, Karneval, Fasnacht gefeiert haben. Vielleicht bei den großen Umzügen auf den Straßen von Mainz oder Köln. Oder ihr wart in Bayern oder Baden-Württemberg bei den vielen Veranstaltungen dabei und habt ordentlich Süßigkeiten abgestaubt. Seit Mittwoch ist schon wieder alles vorbei und die Fastenzeit hat angefangen. In vielen Religionen gibt es ein paar Wochen im Jahr, in denen besonders darauf geachtet wird, dass nicht zu viel gegessen wird. Aber es gibt nicht nur unterschiedliche Arten des Fastens. Viele Religionen haben auch im Laufe der letzten Jahrhunderte ihre eigenen Speisepläne zusammengestellt. Viele, um ein Leben zu führen, das von den jeweiligen Göttern für gut befunden wird. Bei jüdischen Gläubigen zum Beispiel muss das Essen koscher sein. Und bei Muslimen gibt's kein Schweinefleisch. Kakadu-Reporterin Magdalene Melchers erzählt euch von den göttlichen Speiseplänen.
Im Islam ist das so, also dass alles für den Mensch verboten ist, was ungesund ist.
Wenn es dort steht, was koscher ist, dann dürfen wir das essen. Aber wenn das koscher und nicht koscher ist, dann dürfen wir das nicht essen.
Koscher ist ein Lebensmittel, das nach jüdischem Speisegesetz erlaubt ist. Von den Säugetieren gelten nur solche als koscher, die erstens gespaltene Hufe haben und zweitens Wiederkäuer sind, sowie Schafe und Rinder. Das Kamel ist ein Wiederkäuer, hat aber keine gespaltenen Hufe. Und das Schwein hat gespaltene Hufe, ist aber kein Wiederkäuer. Also sind diese Tiere unkoscher und dürfen nicht gegessen werden.
Es geht auch in den Speisevorschriften um zum Beispiel die Zubereitung oder auch um die Lagerung.
Fleisch und Milchprodukte dürfen im Kühlschrank nicht nebeneinander liegen und auch nicht zusammen zubereitet werden. Keinesfalls darf Fleischiges und Milchiges gleichzeitig gegessen werden. So steht es in der Tora und somit im Alten Testament der Bibel. Die fünf Bücher Mose erzählen von der jahrtausendealten Geschichte des jüdischen Volkes. Es muss extra Geschirr für Fleisch geben und anderes für Milchprodukte, damit diese beiden Lebensmittel auch nicht in kleinsten Spuren in Kontakt kommen. Die jüdischen und die muslimischen Speisegesetze haben viele Gemeinsamkeiten. Bei den Juden sind erlaubte Speisen koscher und verbotene Treife. Bei Muslimen sind Lebensmittel halal oder haram.
Halal ist ein arabisches Wort und bedeutet erlaubt oder zulässig und haram das Gegenteil.
Meine Mutter betet fünfmal am Tag und die sagt, wir dürfen gar keinen Alkohol zu Hause haben, weil das ist sonst so haram.
Die Schweine essen ja auch ihren eigenen Mist und das steht auch im Koran, dass wir auch nicht essen dürfen.
Meine Mama hat mal gesagt, wenn man aus Versehen was isst, was man nicht essen darf, dann ist das nicht so schlimm.
Auch für Süßigkeiten gibt es Vorschriften, was Muslime essen dürfen und was nicht. Gummibärchen enthalten zum Beispiel Gelatine. Das ist ein Bindemittel, das aus Tierknochen und Tierhaut hergestellt wird und dafür sorgt, dass Tortencreme nicht flüssig wird oder Gummibärchen in Form bleiben.
Gelatine dürfen wir überhaupt nicht essen, weil da auch ein bisschen Schwein drin ist.
Gummibärchen sind haram, also verboten, so wie Schweinefleisch. Rindfleisch ist halal, also erlaubt, aber auch nicht in jedem Fall.
Das weiß ich nicht genau.
Im Koran steht geschrieben:
Und esst kein Fleisch, worüber beim Schlachten der Name Gottes nicht ausgesprochen worden ist.
Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von dir, wir danken dir dafür.
Vor dem Essen ein Tischgebet zu sprechen, war noch in vielen christlichen Haushalten selbstverständlich, als die Großeltern noch Kinder waren. Morgens, mittags und abends. Christen versammeln sich in der Kirche zu einer gemeinsamen Mahlzeit.
Das ist keine richtige Mahlzeit, die gibt's nur in der Kirche, weil da das Brot und der Wein wird auch gesegnet.
Ich darf da gar nicht beim Abendmahl mitmachen. Meine Eltern sagen, ich darf erst, wenn ich konfirmiert bin.
Wer zum Abendmahl in die Kirche kommt, soll genau wissen, was es für Christen bedeutet. Und so gehen Kinder in evangelischen und katholischen Gemeinden zum Unterricht und feiern dann ein großes Fest. In der katholischen Kirche spricht man von der ersten heiligen Kommunion und in der evangelischen Kirche vom ersten Abendmahl. Obwohl Gottesdienste auch morgens sein können, heißt es Abendmahl. Denn es erinnert Christen seit Jahrhunderten an Gründonnerstag, an den Abend, als Jesus wusste, dass er hingerichtet wird und mit seinen Jüngern ein letztes Mal gemeinsam Brot aß und Wein trank. Katja Waldschmidt unterrichtet Kommunionkinder und in der Schule Religion für Christen.
Alles, was wächst und gedeiht, ist Gottes Schöpfung. Da ist nichts schlecht dran. Die einzige Vorgabe, die in der Bibel steht, ist, dass wir verantwortungsvoll mit den Sachen umgehen sollen. Aber es gibt nichts, was von sich aus verboten wäre, weil es unrein ist oder man das nicht essen soll.
Zeiten, in denen gefastet wird, gibt es bei Juden, Christen und Muslimen. Die Regeln sind sehr unterschiedlich, doch bewusst auf etwas zu verzichten bedeutet, sich intensiv damit zu beschäftigen. Für sehr viele Menschen wäre tägliches Brot Luxus.
Ich denke da manchmal drüber nach, wenn es Abendbrot gibt und wir dann vor dem Fernseher sitzen und da Nachrichten laufen, wo zum Beispiel Haiti, da haben die sich ja gegenseitig umgebracht, um Wasser zu haben.
Manche Menschen benutzen also die Fastenzeit auch, um abzunehmen zum Beispiel.
Also bei uns ist das so, dass meine Schwester ja auch oft nichts isst und dann sagt auch meine Mutter, manche Leute kriegen ja auch gar nichts und dann kriegst du was und du willst es ja noch nicht mal.
Im Koran steht geschrieben,
das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren.
Ganz genau, weil mit Anbruch der Dämmerung, also morgens bis abends, Sonnenuntergang, dürfen die Erwachsenen weder essen noch trinken und auch nicht rauchen. Und ab Sonnenuntergang dürfen wir essen, also diejenigen, die fasten. Und deshalb kommen wir abends immer zusammen. Und dann essen wir auch gemeinsam.
Oh, Ramadan.
Ramadan ist der 9. Monat des islamischen Mondkalenders und der islamische Fastenmonat.
Man kann nicht nur eine halbe Stunde oder so fasten, man muss schon den ganzen Tag aushalten. Ich lenke mich dann immer ab, damit ich auch keinen Hunger kriege.
Das ist die Selbstbeherrschung. Also, im Islam heißt es, dadurch beherrsche ich mich, indem ich den ganzen Tag nichts esse und nichts trinke, obwohl es sehr warm ist. Aber nicht nur das, sondern somit fühle ich auch mit den Menschen mit, die wirklich sehr wenig zum Essen und zum Trinken haben.
Man fasst zwar, man denkt zwar, oh, man kann den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken. Also ich denke, trinken ist anstrengender als nicht zu essen.
Fasten tue ich ja nicht so immer, aber ich versuche immer mein Bestes.
Nicht alle Kinder müssen fasten, also die etwas kleiner sind, so 6, 7 alt, müssen nicht fasten. Nur die etwas erwachsener sind, zum Beispiel wenn man so ab 10 oder so kann, muss man nicht, aber man sollte schon etwas anfangen zu fasten, damit man das auch lernt.
Früher in der Schule gab es nicht so viele Muslime und dann haben die mich immer gefragt, warum fastest du, wirst nicht sofort hungrig oder ja, manchmal bieten die mir auch was an, aber dann lehne ich das ab.
Von Aschermittwoch bis Ostern dauert die Fastenzeit der Christen und am Karfreitag, an dem Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde, gelten besondere Speisegesetze.
Also ursprünglich hat man gesagt, Aschermittwoch und Karfreitag sind die Tage, wo man überhaupt kein Fleisch essen darf. Und das gilt also nach den Gesetzen der Kirche heute noch, dass man an diesen Tagen besonders streng fastet. Einmal Aschermittwoch, weil da diese österliche Vorbereitungszeit beginnt. Und an Karfreitag, weil das der Tag ist, wo Jesus gestorben ist. Und man fastet einmal, um Buße zu tun, aber man kann auch fasten aus Trauer. Und deshalb wird Karfreitag auch gefastet.
Und für die Vegetarier ist das ja ganz leicht, auf Fleisch zu verzichten, weil die sind ja keine Fleischesser, aber die müssen ja auch auf was anderes verzichten.
Ich verzichte auf Süßigkeiten. Ich habe schon mal gefastet auf Fernsehen gucken. Und weil ich meistens abends gucke, dann habe ich abends nicht mehr geguckt, habe dann noch ein Buch gelesen. Das war dann auch besser.
Das ist für fromme jüdische Kinder an jedem Samstag selbstverständlich, denn am Schabbat, am jüdischen Ruhetag, darf nicht ferngesehen, nicht gearbeitet und nicht gekocht werden. Deswegen gibt es besondere Schabbatgerichte, die sehr lange und langsam auf ganz kleiner Flamme vor sich hin köcheln, damit sie schon am Vorabend aufgesetzt werden können.
Das Essen war mal der Ursprung des Fastens. So Dinge wie Fernsehen und Computer gab es ja früher nicht, als das Fasten entstanden ist. Damals hat man gesagt, in den 40 Tagen vor Ostern, das ist ja eine Bußzeit, wo man versucht, das, was im Leben nicht so gut läuft, anders zu machen oder auch zu merken, was man sonst so machen kann.
Kakadu-Reporterin Magdalene Melchers über die göttlichen Speisepläne. Ihr Feature gibt's auch zum Nachhören für euch auf kakadu.de.
Deutschlandradio Kultur. Die Deutschlandrundfahrt. Heute live aus dem Schauspielhaus in Magdeburg mit Olaf Kosert und seinen Gästen.
Was in den letzten 25 Jahren in Magdeburg passiert, ist vor allem städtebaulich. Das grenzt schon beinahe an Wiedergeburt. Seinen Anteil daran hatte auch Dr. Eckhard Peters. Er war Leiter des Stadtplanungsamtes und hat uns vor 15 Jahren, 1999, in unserer Sendung aus Magdeburg von der Metamorphose dieser Stadt berichtet.
Die Stadt war durch den Zweiten Weltkrieg so katastrophal zerstört und wir haben noch sehr viele große Freiräume. Und diese Freiräume werden zurzeit verdichtet.
Ist denn in der Zwischenzeit ein Gebäude noch dazu gekommen, das Sie heute nicht mehr missen möchten in Magdeburg?
Naja, das Gebäude, was am meisten Diskussionen ausgelöst hat, ist ja das Hundertwasserhaus.
Das war das letzte Gebäude, das Hundertwasser selbst konzipiert hat noch.
Ja, ich habe noch einen Brief von ihm, wo er nochmal gesagt hat, das ist das, der Höhepunkt angesichts des Domes zu bauen. Es gibt ja das südliche Stadtzentrum, in dem befinden wir uns jetzt, gründerzeitlich gebaut, rasterförmig aufgebaut. Und dann gab es die alte Stadt, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg mit anderen städtebaulichen Maßstäben aufgebaut worden ist. Große Fluchten, gerade Linien und eben nicht mehr diese Kleinteiligkeit, wie sie ursprünglich war. Natürlich sind die Wünsche der Menschen, die die Stadt aufgeräumt haben, die Trümmerschutt beseitigt haben, die die Plattenbauten auch in der Stadtmitte erstellt haben, andere als zugereiste Architekten, die dann sagen, wir müssen das aber so und so strukturieren. Und Sie können es jetzt am breiten Weg ja gerade sehen, da werden nach 25 Jahren Plattenbauten abgetragen, um eine neue Architektursprache mitzubringen. Es gibt ja immer Situationen, dass ich mit dem Vorgefundenen mich auseinandersetzen muss, mit dem Bewohner. Der Bewohner hat seine Wünsche. Wenn Sie Grünflächen bebauen, dann sind es vielleicht die Gärten gewesen von den Bewohnern in der Stadtmitte, obwohl die mittelalterliche Stadt hatte keine Grünflächen gehabt. Also vor dem Zweiten Weltkrieg gab es ganz wenige Grünflächen in der gründerzeitlichen Bereich, ja, aber nicht in der Altstadt. Da war eine ganz enorme Dichte, da lebten 300.000 Menschen auf engstem Raum. Heute sind es vielleicht noch 230 und die Stadt ist viel, viel lichter geworden. Und natürlich freue ich mich, wenn sie verdichtet wird mit unterschiedlichen Funktionen, mit unterschiedlichen Menschen. Und das findet im südlichen Stadtzentrum stärker statt als in der eigentlichen Stadtmitte oder Altstadt.
Ganz herzlichen Dank. Dr. Eckhard Peters von 1993 bis 98, der Leiter des Magdeburger Stadtbauamtes. Dankeschön.
Danke.
Rainer Schulze aus dem schönen Wernigerode im Harz. Stadtrat, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Buchhändler, Zeitungsherausgeber, gelegentlich Auktionator und Weinhändler. Auch mit Ihnen wollen wir gucken, was sich in den letzten Jahren, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, getan hat. 1998 zum Beispiel waren wir bei Ihnen in Wernigerode und damals hatten Sie eine Vision, die Ihre Stadt betrifft.
Im Moment versuchen wir gerade, die Museen in der Stadt Wernigerode ein bisschen zu modernisieren. Da gibt es immer noch so das Heimatmuseum, was immer noch so aussieht wie vor vielen Jahren und in dem immer noch so die Sachen herumstehen. Inzwischen denken wir schon ein bisschen darüber nach, ob man nicht eine ganze Museumsgasse in Wernigerode macht, so dass man also nicht nur Fassaden angucken kann, die 300-400 Jahre alt sind, sondern eben auch das, was in diesen Häusern stattfindet, den Leuten einfach zeigt. Oder eben Wernigerode lebt vom Fachwerk, also denken wir darüber nach, ein Fachwerkmuseum zu machen.
Das war vor 16 Jahren. Gibt es denn die Museumsgasse inzwischen?
Also komischerweise gibt es tatsächlich eine Gasse, in der ein neues Museum steht. Das haben wir gerade gegründet sozusagen. Wir haben das Heimatmuseum renoviert. Wir haben die Museumsgasse nicht wie in Quedlinburg mit einem Fachwerkmuseum versehen, sondern mit einem schiefen Haus, was schiefer ist als der schiefe Turm von Pisa. Also es ist ein wunderbares Museum geworden mit 20.000 Besuchern im Jahr. Und wir haben eine zusätzliche Galerie gebaut, in der es Jahresausstellungen gibt, wo man in die Fachwerkhäuser wirklich reingehen kann. Also eigentlich ist die Vision so ein bisschen so geworden, wie ich gedacht hatte, ja.
Die Fachwerkhäuser sind das Wunderbare an Wernigerode. Sie haben selbst mal eins gerettet, ne?
Ja, ja, ich habe mal 1980 ein paar Bauarbeiter davon überzeugt, dass sie ein Fachwerkhaus, was abgerissen werden sollte, nicht zersägen, sondern dass sie es auseinanderhebeln. Das hat 2 Flaschen Schnaps gekostet.
Das war günstig.
Das war gut, ja. Und die haben mir das dann auf meinen Hof gekippt und ich habe dann mit einem Freund zusammen das nach Feierabend in 3 Monaten wieder aufgebaut. Das steht da noch. Wir haben mit dem Städtebundtheater in Halberstadt und dem in Quedlinburg natürlich, denke ich, für die Gegend genügend Theater. Aber wir haben eben eine Menge zusätzlicher kultureller Veranstaltungspunkte sozusagen geschaffen. Ob das jetzt mit dem Kunstverein ist oder eben neuerdings auch in Ilsenburg mit dem Kloster oder so. Da gibt's also viele Möglichkeiten, die Gegend mit Kultur zu versorgen. Und das finde ich eigentlich eine wichtige Aufgabe.
Das ist ein ehemaliges Benediktinerkloster aus dem 11. Jahrhundert. Ist das eine neue Touristenattraktion für Sachsen-Anhalt?
Ja, unbedingt. Inzwischen scheint es so, als ob diese Räume aus dem 12. Jahrhundert die Leute unglaublich anziehen. Wir haben auch da zusätzliche Besucherzahlen. Wir haben eine Kirche, die gut 1000 Jahre alt ist. Also ich denke schon, wir werden es schaffen. Also wir heißt dann die Stiftung Kloster Ilsenburg, in den nächsten Jahren das Ganze zu einer wirklichen zusätzlichen Attraktion zu machen. Es gibt ja jede Menge Klöster am Harzrand und da war Ilsenburg einfach noch sozusagen offen, ne?
Wir hören jetzt Musik von einem jungen Mann, 20 Jahre alt ist er. Er war vor 2 Jahren in unserer Deutschlandrundfahrt aus Köthen schon mal dabei, hat damals gerade den Bundeswettbewerb Jugend musiziert gewonnen, wollte Berufsmusiker werden. Alexander Lesch spielt Johann Sebastian Bach. Vor 2 Jahren war er, wie gesagt, bereits in unserer Deutschlandrundfahrt in Köthen zu Gast, damals noch Musikschüler.
Also mein großes Ziel ist, Orchester in Deutschland oder in Europa praktisch dann spielen zu können.
Alexander, du bist mittlerweile Musikstudent in Leipzig an der Hochschule für Theater und Musik Felix Mendelssohn-Bartholdy. Bist du deinem Ziel ein bisschen näher gekommen mit diesem großen Orchester?
Ja, ich denke schon, weil es ist ja eine Voraussetzung eigentlich studieren, um später in ein Orchester zu kommen.
Welches Orchester wäre genehm?
Das kann man sich heutzutage, glaube ich, nicht aussuchen. Also da muss man schon viel Glück haben bei einem Probespiel. Aber es gibt einen Haufen tolle Orchester, vor allem in Deutschland. Das Gewandhausorchester in Leipzig, auch die Staatskapelle Halle. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ja.
Dafür studierst du fleißig. Wie viel Zeit verbringst du pro Tag mit deiner Violine?
Naja, also wenn man wirklich das ganze Musizieren und den ganzen Aufwand drumherum so berechnet, das sind schon in der Regel so 4 bis 6 Stunden.
Das ist eine ganze Menge. Möge es sich lohnen und vielleicht bei deinem nächsten Auftritt in unserer Sendung dann schon als Mitglied des Gewandhausorchesters. Wir drücken dir die Daumen. Alexander Lesch, Dankeschön und viel Erfolg. Danke.
Darf ich noch jemanden grüßen?
Ganz schnell.
Ich grüße meine Freundin aus Halle, die jetzt ganz fleißig am Radio sitzt und mir die Daumen drückt.
So viel Zeit muss sein. Dankeschön.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Über politische und demografische Herausforderungen von Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Viele Menschen, die nach der friedlichen Revolution in die Lokalpolitik gegangen sind, ziehen sich langsam aus Altersgründen zurück. Nachwuchs ist kaum in Sicht. Christoph Richter war unterwegs in Sachsen-Anhalt und hat sich die Situation vor der Kommunalwahl am 25.05. genauer angeschaut.
Ja, schönen guten Abend. Die Magdeburger Gartenpartei steht natürlich in erster Linie für das Grüne Magdeburg, aber die steht natürlich auch für...
So klang es kürzlich auf einem Magdeburger Wahlforum, auf dem sich die Vertreter der 12 Parteien und Wählergruppen vorstellten, die für den Stadtrat der Landeshauptstadt kandidieren. Darunter auch 2 Tierschutzparteien, denen das Wohl und Wehe von Hunden und Katzen besonders am Herzen liegt. Und eben die Gartenpartei, die für den Erhalt von Kleingartenparzellen kämpft.
Wir sind ökologisch, sozial und ökonomisch. Das heißt, man kann das eine nicht vom anderen trennen.
die schier unglaubliche Zahl von 10.200 Mandaten. Unter anderem werden 800 Ortschaftsräte und 101 Stadträte gewählt, sind bei der diesjährigen Kommunalwahl am 25. Mai in Sachsen-Anhalt zu vergeben, der damit ein super Wahlsonntag ist.
Schwierig, muss man deutlich sagen, schwierig,
antwortet Jens Hühnerbein auf die Frage, wie man junge Menschen dazu bewegen kann, sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik in den Ortschaftsräten zu engagieren. Die meisten Kandidaten sind 50 und älter. Hühnerbein, Ende 30, akkurat im grauen Zweireiher gekleidet, ist der parteilose Bürgermeister in Gommern, einer knapp 11.000 Einwohner großen Stadt im Jerichoer Land, eine halbe Autostunde südöstlich von Magdeburg.
Natürlich habe ich Sorgenfalten auf der Stirn. Wenn ich mir den Altersdurchschnitt der jetzigen Kandidaten anschaue und schaue, was an Jugendlichen nachkommt, macht mich das bedenklich.
Seit der Eingemeindung 2005 besteht Gommern aus 12 Ortsteilen. Sie heißen Fehlitz, Walitz oder Prödel und liegen zwischen Wiesen und Feldern wie kleine Flecken verteilt auf einer Fläche von rund 160 Quadratkilometern. Das entspricht in etwa der Größe Liechtensteins oder der belgischen Hauptstadt Brüssel.
Also, wenn Sie mit dem Fahrrad von Menz im westlichsten Teil nach Lübs in den östlichsten Teil unserer Einheitsgemeinde fahren, sind Sie gut und gerne 1,5 bis 2 Stunden unterwegs. Selbst mit dem Auto brauchen Sie schon 20 Minuten, wenn man von Menz nach Lübs fahren will. Also es ist manchmal schon eine Hürde, wenn man seine eigenen Termine in den Ortschaften unter den Hut bekommen will, dass man also dort genügend Zeit einplant, um sich nicht Verkehrsverstößen ausgesetzt zu sehen.
Bürgermeister Hühnerbein zeigt auf die vor ihm ausgebreitete Karte, fährt mit dem Finger noch einmal die weiten Grenzen seiner Stadt nach. Einer Stadt, mit der sich die Menschen seit der Gebietsreform kaum noch identifizieren. Zwar habe man für die 28 Sitze im Stadtrat immerhin 56 Bewerber gefunden, aber völlig anders sehe die Lage in den rundumliegenden Ortschaften aus.
Ich habe komplett das Extrem, dass ich in einer Ortschaft gerade so viel Bewerber sich gefunden haben mit viel Agieren und Nachfragen und Überzeugungsarbeit, dass gerade diese 5 Sitze dort besetzt werden können. Und ich habe die Ortschaft Lübs, wo sich zum Beispiel 20 Bewerber um 7 Sitze bemühen, respektive, muss ich nochmal genau schauen, ganz kurz, für 7 Sitze in Lübs. Das finde ich natürlich schon enorm.
In Haldensleben, das auf halber Strecke zwischen Magdeburg und Wolfsburg liegt, kandidieren gar Teile eines Chores für den Ortschaftsrat. Parteienforscher Everhard Holtmann von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg kann dem nichts Schlechtes abgewinnen. In seinen Augen sind Wählergemeinschaften ein Ausdruck der sozialen Gemeinde, wie er es nennt.
Also die Art und Weise, wie Menschen auf relativ kleinem Raum miteinander zusammenleben, wie sie miteinander kommunizieren, dass das in einem hohen Maße durch persönliche Kontakte vermittelt wird. Und dazu tritt die nicht falsche Einschätzung, dass es bei örtlichen Angelegenheiten ja in aller Regel nicht um die große Politik, um programmatische Richtungsentscheidungen geht, sondern dass im Rat der Stadt und auch in der kommunalen Verwaltung es um konkrete Einzelfallentscheidungen geht.
Weshalb Wählergemeinschaften für die kommunale Selbstverwaltung genau das richtige Instrument seien. Nach Schätzungen des Landesverbandes Freier Wähler gibt es in Sachsen-Anhalt etwa 1.000 Wählergemeinschaften, in denen rund 8.000 Menschen organisiert sind.
Man darf auch nicht ganz ignorieren, dass für Bürgerinnen und Bürger die Schwelle, sich einer parteifreien Gruppierung vor Ort anzuschließen, niedriger liegt, als einer Partei beizutreten.
Norbert Eichler, Präsident des Städte- und Gemeindeverbands in Sachsen-Anhalt, Bürgermeister in Haldensleben, eines über 1000 Jahre alten Bördestädtchens.
Mein Eindruck ist, dass man dort nur Menschen einsammelt, die unzufrieden sind, entweder mit ihrer Straße, mit ihrem Wohngebiet.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem sei auch die Größe der Städte und Gemeinden. So ist beispielsweise die altmärkische Hansestadt Gardelegen, bestehend aus 49 Ortsteilen, die sich auf einer Fläche von 631 Quadratkilometern verteilen, was ungefähr der Größe von Ibiza entspricht, die drittgrößte Stadt Deutschlands. Auf Platz 4 und 5 folgen das bei Magdeburg liegende Möckern und Zerbst in Anhalt. Da ist es beinahe verständlich, dass die Bürgermeister gänzlich den Überblick verloren haben, wer wo mit welcher Einstellung im Ortschaftsrat sitzt. In Sachsen-Anhalt, so das Ergebnis einer erst am Montag erschienenen Studie der Bertelsmann Stiftung, ist der Gemeinsinn schwächer ausgeprägt als in anderen Bundesländern. In Zahlen 79% der Bürger zwischen Arendsee und Zeitz interessiere es nicht, was mit ihren Mitmenschen geschehe. Der in Järche lebende ehrenamtliche Kommunalpolitiker Schulze beobachtet, dass sich der Unübersichtlichkeit wegen die Menschen in ihrer Umgebung fast komplett aus der Kommunalpolitik zurückgezogen haben. Die Ursachen kann er klar benennen.
Vor allen Dingen, man hat ja die Gemeinden entmachtet. Die Verwaltungen entfernen sich immer mehr von den Bürgern. Das ist alles ein bisschen bürgerfremd, ist das auch.
Bürgermeister Jens Hühnerbein hat auch ein paar Ideen, wie man das kommunalpolitische Engagement fördern könnte. Die Aufwandspauschale für die ehrenamtlichen Ortschaftsräte von 25 Euro anzuheben, hält er beispielsweise für sinnvoll. Andererseits sollte man den Menschen, die sich in Ausschusssitzungen, ob auf dem Dorf oder der Kreisstadt, die Nächte um die Ohren schlagen, um sich durch Akten zu wühlen, einfach mehr Verantwortung geben.
Wenn ich also nicht entscheiden kann, ja, dann verliere ich irgendwann die Lust. Das haben wir also auch praktisch schon erlebt, dass einige gesagt haben, ich gebe mein Mandat zurück, es ist eh unsinnig, was ich hier mache. Wenn ich weiß, dass ich also was zur Verfügung habe und kann da also auch wirklich richtig was bewegen, macht es natürlich mehr Spaß. Aber wie gesagt, ist etwas schwierig.
Das war der Länderreport heute mit einem Bericht aus den Kommunen in Sachsen-Anhalt.